Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen. Jessica?
Und ich bin Jessica.
Okay, du kennst doch die Regel. Wenn ich sage, ich bin Steffen, sagst du, ich bin Jessica. Und genau darum geht's heute in unserer Folge, oder? Denn wir wollen uns heute mal angucken, wieso Kinder oder generell Menschen Regeln kennen, aber nicht anwenden. Und vermutlich kennen das auch relativ viele Lehrkräfte. Die Kinder rennen auf dem Flur, obwohl sie genau wissen, sie sollen nicht rennen. Ja, sie melden sich nicht leise, obwohl sie wissen, sie sollen sich leise melden. Und wenn man die Kinder fragt, können sie oftmals sogar die Regeln erklären. Und man steht dann einfach da und denkt sich, ja, wenn du die Regel kennst, warum machst du es dann nicht? Glaubst du, dass das Absicht bei den Kindern ist?
Ja, manchmal schon. Aber genau das wissen wir in diesem Moment eigentlich noch gar nicht, wenn wir danach fragen. Und deshalb geht es heute um einen Denkfehler, der im Schulalltag unglaublich naheliegend ist. Eine Regel zu kennen ist eine Wissensleistung. Und nach einer Regel zu handeln, ist eine Regulationsleistung. Und ein Kind kann also eine Regel kennen und trotzdem Schwierigkeiten haben, sein Verhalten im entscheidenden Moment danach auszurichten. Also heute wollen wir nicht nur erklären, warum das so ist. Wir gehen einen Schritt weiter. Wie wird quasi aus einer Regel tatsächlich selbstständiges Verhalten? Also was muss ich konkret üben? Wann sollte ich erinnern? Wie baue ich Erinnerungen wieder ab? Wann braucht ein Kind zusätzliche Unterstützung zum Beispiel? Und wann müssen wir tatsächlich dann sagen, das Kind kann es eigentlich und entscheidet sich aber gerade bewusst dagegen? Denn auch das gehört zur ehrlichen Diskussion über Regeln dann dazu.
Okay, ich würde sagen, wollen wir da mal mit einem Beispiel gleich irgendwie loslegen?
Ja, nehmen wir mal Marie. Also ich habe bei mir in der Klasse keine Marie, an der jetzigen Schule kenne ich auch keine Marie, also nur mal so. Die große Pause ist vorbei, Marie kommt ins Schulhaus, sieht zwei Freunde ein Stück weiter vorne und rennt los. Ich stoppe sie, sage Marie, was gilt denn auf unserem Flur? Und Marie antwortet, wir gehen langsam und sind leise. Also sie kennen sogar beide Erwartungen. Am nächsten Tag passiert dann genau dasselbe und jetzt beginnt etwas Interessantes, denn als Lehrkraft interpretiere ich Verhalten. Also ich denke vielleicht, okay, sie nimmt mich vielleicht nicht ernst oder es ist ihr egal oder sie provoziert oder sie weiß ganz genau, was sie macht. Das kann stimmen. Aber aus der Tatsache, dass Marie die Regel aufsagen kann, kann ich das noch nicht ableiten.
Okay, verstehe. Aber was würdest du sagen, fehlt denn bei Marie? Denn eigentlich kann sie die Regeln ja irgendwie aufsagen, wenn du sie fragst, sogar beide, und weiß eigentlich, wie es richtig wäre.
Ja, also sie hat ja gezeigt, dass sie die Regel deklarativ kennt. Also sie kann sagen, welches Verhalten erwartet wird. Aber jetzt muss was anderes passieren. Dieses Wissen muss dann in der richtigen Situation rechtzeitig verfügbar werden, und tatsächlich Verhalten steuern. Also deswegen sage ich, Regelwissen ist nicht gleich Regelkompetenz.
Wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, Marie steht jetzt an der Eingangstür der Schule und betritt den Schulflur. Was passiert dann eigentlich?
Ja, ziemlich viel. Also sie muss zunächst erkennen, okay, jetzt beginnt eine Situation, für die eine bestimmte Regel gilt. Dann muss sie die passende Regel abrufen. Sie muss ihr Handlungsziel aufrechterhalten. Gleichzeitig sieht sie aber ihre Freunde und da entsteht so ein, konkurrierender Impuls sozusagen, schnell hinterher. Und diesen Impuls muss sie dann hemmen. Sie muss ihre Aufmerksamkeit steuern und während sie weitergeht, muss sie auch ihr Verhalten überwachen. Also wir reden unter anderem über Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität, also quasi wirklich zentrale Bestandteile exekutiver Funktionen. Das Thema exekutive Funktionen haben wir schon öfters mal in den Folgen gehabt. Es ist ein regelmäßiger Teil von Forschung und gilt quasi zusammen mit Selbstregulation als zentrale Fähigkeit, um Informationen im Kopf zu behalten, Aufmerksamkeit zu steuern, Ablenkungen zu filtern, Impulse zu kontrollieren und Handlungen anziehen, auszurichten. Und ja, diese Fähigkeiten entwickeln sich mit der Zeit.
Okay, aber ich finde, ja, geh langsam klingt für mich eher nach einer recht einfachen Aufgabe.
Ja, weil wir nur das sichtbare Ergebnis betrachten. Also das machen wir im Unterricht ständig. Arbeite konzentriert, hör gut zu, sei ordentlich, benimm dich, räum vernünftig auf. Das klingt nach konkreten Anweisungen, ist aber häufig ja gar nicht der Fall. Was genau tut ein Kind, das konzentriert arbeitet? Oder was genau tut es, wenn es gut zuhört? Und deshalb, also je abstrakter unsere Regel ist, desto mehr Übersetzungsarbeit verlangen wir dann vom Kind. Und das ist übrigens ja der erste Punkt, an dem Lehrkräfte morgen direkt ansetzen können. Wenn eine Regel ständig scheitert, fragt euch einfach, kann ich das gewünschte Verhalten so beschreiben, dass man es tatsächlich sehen könnte?
Okay, aber ich mache mal jetzt einen Einwand nochmal. Also, morgen schafft Marie das problemlos. Nach der großen Pause rennt sie dann wild durch den Flur. Also zeigt sie, dass sie es ja doch kann.
Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Also wir behandeln Verhalten häufig wie eine stabile Eigenschaft. Marie kann das oder Marie kann das nicht. Und Selbstregulation ist aber auch von der Situation abhängig. Untersuchungen von Selbstregulation in unterschiedlichen Klassenzimmersituationen zum Beispiel zeigen, dass die Regulationsleistung derselben Kindes je nach Kontext variieren kann. Klingt auch logisch, also morgens hat man weniger Aktivierung, vielleicht weniger Dynamik, ein klarer Ablauf. Nach der Pause hat man Bewegung, Lautstärke, Freunde, hohe Aktivierung, ein schneller Übergang. Dieselbe Regel gilt, aber die Anforderungen sind nicht gleich. Also ein Kind kann es und ein Kind kann es unter diesen Bedingungen zuverlässig abrufen, sind zwei unterschiedliche Aussagen.
Also ich finde, das klingt relativ nah an, Marie kann eigentlich nichts dafür.
Nee, so kann man es nicht sagen. Erklären ist nicht entschuldigen. Also wir senken die Erwartungen nicht, Marie soll weiterhin irgendwie gehen. Wir versuchen nur herauszufinden, warum die Umsetzung noch nicht zuverlässig gelingt, damit unsere pädagogische Reaktion überhaupt zum Problem passt. Das ist wichtig. Also eine Regel steht nämlich nicht alleine. Ich gehe langsam, konkurriert mit, ja, meine Freunde sind da vorne und da will ich hin. Ich melde mich leise, konkurriert mit, okay, ich weiß die Antwort und die will ich unbedingt geben. Ich räume auf, konkurriert mit, okay, endlich Pause, da will ich eigentlich hin. Ich höre zu, konkurriert mit, okay, das muss ich unbedingt erzählen. Also sind, das konkurriert immer wieder und das Kind muss sich selbst steuern, Selbstregulation. Und deshalb sind Übergänge so interessant, deswegen sind sie auch so wichtig. Pause zu Unterricht, Einzelarbeit zu Partnerarbeit, Unterricht zu Frühstück, Klassenraum zu Sporthalle, Arbeitszeit zu Aufräumzeit und so weiter und so fort. Genau dort steigen häufig die Anforderungen an Regulation. Und da scheitert man meistens.
Und ich glaube, da kommt auch dieser Satz, das haben wir doch schon tausendmal besprochen, warum klappt das immer noch nicht?
Ja, und vielleicht ist das sogar ja eine diagnostisch interessante Frage. Wenn die Regel immer in ja derselben Situation scheitert, sollten wir nicht nur die Regel anschauen. Wir sollten wirklich die Situation auch anschauen. Also wiederkehrendes problematisches Verhalten an einem bestimmten Übergang kann wirklich ein Hinweis darauf sein, dass nicht die Regel unklar ist, sondern der Übergang noch nicht ausreichend strukturiert ist zum Beispiel. Und da muss man ran.
Also sagst du im Endeffekt, vielleicht haben wir gar kein Regelproblem. Was ist es genau dann?
Na, vielleicht haben wir ein Routinenproblem. Also nehmen wir zum Beispiel nach der Arbeitszeit räumen alle ordentlich auf. So, das beschreibt ein gewünschtes Ergebnis. Aber was genau passiert? Signal, Stift ins Mäppchen, Arbeitsblatt in die Mappe, Material zurück, Tisch kontrollieren, Blick nach vorne. Jetzt haben wir eine Handlungskette. Und deshalb ist also diese Unterscheidung eigentlich so wichtig. Regeln beschreiben, welches Verhalten ja erwartet wird, und Routinen organisieren, wie dieses Verhalten ja zustande kommen soll.
Dann könnte eine Lehrkraft also, ja, sagen wir mal, monatelang dieselbe Regel wiederholen, obwohl eigentlich nie, ja, eine Routine aufgebaut wurde. Also diese ganzen Zwischenschritte, was dieses, was hatten wir jetzt gesagt, aufräumen oder räumt ordentlich auf, bedeutet.
Ja, das kann passieren, und deswegen ist es wichtig, dass wir irgendwie ein bisschen weg von den Regeln kommen, hin zur Routine, irgendwie die dazu passen. Und dann stellt sich die Frage immer wieder dann, wie wird aus, wir gehen dann ruhig ins Klassenzimmer, tatsächlich selbstständiges Verhalten. Also ich würde auf jeden Fall 8 Schritte unterscheiden. Der erste Schritt wäre dann wirklich konkret zu sein. Also wir sagen nicht, seid ruhig, sondern wir müssen wirklich das so formulieren, dass das Verhalten beobachtbar werden kann. Also gedanklich muss man wirklich die Wörter wie ordentlich, vernünftig, gut, ruhig, konzentriert einfach weglöschen, nicht mehr anwenden, sondern genau beschreiben, welches Verhalten erwünscht ist. Ich spreche nicht oder ich spreche leise, ich gehe direkt zu meinem Platz. Man muss wirklich dieses Verhalten beobachten können. Wichtig ist, man muss sich immer fragen, okay, was soll das Kind wirklich konkret tun? Das muss man sich als Lehrkraft selbst beantworten. Und wenn die Antwort schwer fällt, also wenn das schwer zu beantworten ist, dann ist möglicherweise nicht das Kind unklar, sondern vielleicht meine Erwartung unklar. Und dann muss ich das erst einmal klären, tatsächlich.
Hm. Was wäre denn der zweite Schritt? Wir haben das jetzt alles konkretisiert, wir haben das jetzt für uns geklärt, um das den Kindern klarer mitteilen zu können, was wir erwarten, wenn wir sagen, wir räumen auf. Wie geht es dann weiter?
Jetzt braucht die Handlung quasi einen Zeitpunkt, also wann beginnt sie? Wenn die Tür aufgeht, wenn das Aufräumsignal ertönt oder wenn das Stillarbeitssymbol zum Beispiel erscheint oder wenn die Lehrkraft den Auftrag irgendwie beendet. Und statt zu sagen, denk an unsere Regeln, dann kann ich fragen, ja, was machst du, wenn die Tür aufgeht? Oder damit sind wir bei sogenannten Wenn-Dann-Plänen. Das machen die Computer irgendwie mittlerweile automatisch. Wenn ich das drücke, dann erscheint irgendwie Arbeitsblatt A zum Beispiel. 2026 ist eine neue Studie rausgekommen, eine Meta-Analyse mit 42 Studien, und insgesamt wurden knapp 13.000 Kindern untersucht. Im Durchschnitt zeigte sich dann ein kleiner bis mittlerer positiver Effekt auf die Zielerreichung zum Beispiel. Also das zeigt, dass ein Wenn-Dann-Satz ja kein Wundermittel ist, sondern es löst auch keine ja komplexen Verhaltensprobleme. Aber für eine kleine sprachliche Veränderung ist der Befund ziemlich interessant. Also wir koppeln quasi eine konkrete Situation stärker an eine konkrete Handlung. Also wenn das Aufräumsignal ertönt, beginne ich mit dem Mäppchen. Oder wenn mir etwas einfällt, während jemand spricht, halte ich meinen Gedanken fest und warte.
Hm. Gut, also das heißt, wir erklären oder besprechen mit den Kindern bestimmte Triggerpunkte. Wenn das passiert, dann wird diese Routine sozusagen abgespult. Und du hattest ja in den letzten Folgen, als wir dann darüber gesprochen haben, auch gesagt, dass man diese Routinen trainieren muss. Jetzt stelle ich mir vor, willst du jetzt Marie vormachen, wie man durch diese eine Tür geht?
Ja, und ich mache im Notfall auch vor, wie man die Tür zumacht. Also wenn ich täglich daran scheitern würde, dann würde ich das machen. Also ich kann auch zuerst die falsche Variante zeigen und ich kann zeigen, wie ich es mir wünsche. Ich kann zum Beispiel bei uns im Raum, wir haben ja zwei Räume im Klassenraum und wir müssen immer wieder den Raum verlassen, wenn wir zum Kreis wollen. Und dann schleichen wir. Und ich zeige genau, was ich mit Schleichen meine. Das ist halt wichtig.
Okay, aber also du übst tatsächlich mit den Kindern die Regeln oder Routinen, die nicht funktionieren.
Ja, ich zeige dann genau, wie die gewünschte Variante aussehen sollte. Und Kinder sehen dann das Verhalten. Sie machen ich mache dann aus Sprache wirklich ein Modell. Und es dauert nicht lange. Aber dann habe ich es für alle sichtbar geklärt und dann gibt es keine Rückfrage mehr.
Okay, aber ich meine, du schulst jetzt wie viele Kinder ein? 25, 26 Kinder
hast du? 15 habe ich eingeschult, weil wir die Flexklasse haben.
Gut, aber du hast ja dann eine Klasse, wo über 20 Kinder sind. Mit denen kannst du doch nicht jede Kleinigkeit einüben.
Doch, das geht. Also das hat sich auch nochmal gezeigt. Wir hatten ja vor den Sommerferien unsere Kennenlernstunde und da haben wir das Gib mir 5 Zeichen quasi geübt gemeinsam. Die Kinder hatten einen schriftlichen Auftrag und dann habe ich diese Regel kurz erläutert und immer wieder habe ich irgendwie das einfließen lassen, damit wir das üben können. Also völlig losgelöst, sondern wirklich immer wieder irgendwie. Ich habe es mit den Kindern auch thematisiert, dass wir das üben, weil es so wichtig ist. Und jetzt bei der Einschulung habe ich es weiter irgendwie angewandt, das saß immer noch und meine Co-Lehrerin, die beim Kennenlernen in der Kennenlernstunde nicht dabei war, hat richtig gestaunt. Sie meinte, das ist ja Wahnsinn. Also es hat funktioniert. Warum? Weil wir das immer wieder einfach geübt haben.
Und dann lobst du die Kinder, damit sie wissen, sie sind auf dem richtigen Weg.
Naja, was heißt loben? Also ich gebe auf jeden Fall Feedback, was Informationen hinhält. Also nicht super, sondern wirklich es ist uns gut gelungen, ja, alle haben wirklich irgendwie sofort darauf reagiert und haben die Gespräche beendet, haben zu mir geschaut und das ist halt wichtig. Die Kinder erfahren genau, welche Handlung wirklich funktioniert hat. Es ist nicht so ein allgemeines, oh super, sondern wirklich ganz konkret, was ist uns gut gelungen? Und so formuliere ich es auch, es ist uns gut gelungen, bla bla, irgendwie.
Also hast du auch deine eigenen Satzstarter für dein Feedback, was du gibst?
Genau, ich habe mir vorgenommen, auch all meine Satzstarter irgendwie im Klassenraum teilweise zu visualisieren. Auch für die Flex-Klasse. Ich habe jetzt angefangen mit dem Morgenkreis. Da mache ich erstmal weiter.
Aber also eine Sache ist mir jetzt aufgefallen. Am Anfang der Folge haben wir eigentlich gesagt, dass dieses ständige Regel erklären und nochmal erklären, also diese Wiederholung, ja eigentlich nichts bringt. Aber jetzt sind wir beim Üben ja doch wieder bei der Wiederholung.
Na, das müssen wir an der Stelle, glaube ich, präzise unterscheiden. Also Wiederholung ist nicht das Problem. Lernen braucht auch Wiederholung. Aber wenn ein Kind die Regel bereits kennt, muss ich nicht immer wieder dieses Regelwissen trainieren. Was Wiederholung braucht, ist dann die erfolgreiche Handlung. Also nicht die Regel muss zum 20. Mal erklärt werden. Die gewünschte Handlung muss so häufig erfolgreich durchgeführt werden, dass sie zunehmend verfügbar wird. Und das ist wirklich ein krasser Unterschied.
Okay. Dann sage ich Marie vor jedem Übergang, denk an unsere Regel und Marie geht dann langsam.
Ja, aber wahrscheinlich nur teilweise, denn jetzt stellt sich die Frage, warum geht sie? Weil die Situation selbst ihr Verhalten auslöst oder weil ich sie daran erinnert habe. Also eine Erinnerung kann am Anfang hilfreich sein, aber eine Erinnerung ist Unterstützung. Und wenn sie dauerhaft notwendig bleibt, ist daraus auch noch keine Selbststeuerung geworden. Und hier können wir als Lehrkräfte unbeabsichtigt in die Falle geraten. Wir erinnern so zuverlässig, dass wir selbst Hinweisreiz werden. Also das Kind lernt, wenn Frau Auditor mich anschaut und sagt Marie, dann gehe ich langsam. Oder Ja, unser Ziel ist aber nicht, quasi die perfekte Erinnerung zu entwickeln. Unser Ziel ist, dass die Erinnerung irgendwann überflüssig wird.
Okay. Woran erkenne ich eigentlich die funktionierende Regel? Also daran, dass die Kinder sofort auf meine Erinnerung reagieren? Oder dass ich irgendwann gar nicht mehr erinnern muss?
Genau, das Ziel sollte sein, dass man tatsächlich nicht mehr erinnern muss. Und das ist für mich wirklich ein wichtiges Ziel. Ich möchte mich überflüssig machen. Das ist mein Ziel. Gutes Classroom-Management zeigt sich nicht nur daran, wie wirksam eine Lehrkraft steuert, sondern auch daran, wie viel dieser Steuerung mit der Zeit überflüssig wird. Also so, dass es ein Selbstläufer ist.
Das heißt, wir würden dann immer weniger die Sachen mit den Kindern üben, wenn wir sehen, dass es von alleine funktioniert.
Genau, und wenn wir merken, okay, weil die Kinder sind auch nicht irgendwie, es ist keine stabile Kurve, also es geht immer irgendwie Höhen und Tiefen. Und da, wenn man merkt, okay, es läuft gerade nicht mehr so rund, dann muss man das nochmal irgendwie einüben. Hm. Auch das hat mit Erwartungen irgendwie zu tun. Also die Kinder sind keine Maschinen. Ja, und am Ende muss man einfach gucken, dass die Hilfen ja gezielt abgebaut werden. Also das, es geht dann darum, dass die Situation selbst ja die Handlung aktiviert, ohne dass ich was sagen muss. Und man hat also am Anfang so direkt die direkte Erinnerung, danach hat man kurze Hinweise, dann vielleicht nonverbale Signale, dann hat man natürliche Hinweisreize und das führt alles zur Selbststeuerung. Das ist der Weg. Man muss also bei allen Sachen, die wir planen, bei allen Erinnerungen muss man quasi mit einplanen, wie kann mein nächster Hinweis kleiner werden? So, dass man diese Selbststeuerung wirklich fördert.
Wenn wir mit den Kindern die Sachen üben und auch diese Übungen kleiner werden lassen wollen, hilft dann auch die Reflexion dieser Übungen? Also machst du, dass du das mit den Kindern reflektierst?
Ja, also ein weiterer Schritt kann sein, dass Kinder ihr Verhalten selbst einschätzen. Also nach einem Übergang zum Beispiel, hat unsere Routine funktioniert oder woran haben wir es gemerkt? Wo wurde es schwierig? Das mache ich, das habe ich letztes Jahr oft gemacht nach Klassenarbeiten, nach Tests, also weil die Klasse am Anfang so unruhig war, dass die merken, okay, die haben es wirklich geschafft, sehr leise zu sein, Rücksicht zu nehmen. Es ist wichtig, dass es denen auch bewusst ist, dass es nicht nur so ein Input von mir kommt, sondern wirklich, dass sie es selbst reflektieren können. Daraus machen wir natürlich auch keine Reflexionsorgie, sondern wir schauen, also Routinen sollen wirklich irgendwann gerade deshalb funktionieren, weil wir nicht mehr permanent irgendwie darüber reden müssen. Also die Selbstreflexion ist hier an der Stelle wirklich nur eine Lernhilfe und kein Dauerzustand. Unser Ziel bleibt Automatisierung und zunehmende Selbststeuerung.
Bevor wir mit diesem Blog angefangen hatten, hattest du gesagt, dass es 8 Schritte gibt. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht irgendwie mitgeschrieben. Wollen wir die nochmal im Schnelldurchlauf irgendwie durchgehen, was genau diese 8 Schritte sind, dass man...
Okay, ich fasse zusammen.
Ja, würde ich sagen.
Okay, wir haben 1, Konkretisierung. Also was soll das Kind konkret tatsächlich tun? Mhm. Dann haben wir Auslöser definieren. 2. Wann beginnt tatsächlich die Handlung?
Dann kommt 3.
Modellieren. Wie sieht es aus, die Handlung, die ich erwarte?
4.
Ausführen. Also Kinder tun es dann tatsächlich.
Dann 5.
Feedback. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert?
6.
Wiederholen. Also die Handlung nicht immer wieder erklären, sondern tatsächlich nochmal machen. 7. Also an der Stelle quasi unterbrechen und das nochmal machen. Okay. 7 wäre dann die Unterstützung reduzieren, also erinnern, Signal, Situation. Selbstkontrolle. Das Kind übernimmt zunehmend selbst. Das Ziel einer guten Routine ist nicht perfekte Fremdsteuerung. Das Ziel ist, dass Fremdsteuerung zunehmend überflüssig wird. Das ist das Ziel.
Jetzt vertrete ich vielleicht die Meinung von einigen unserer Hörerinnen und Hörer. irgendwann muss doch einfach mal so eine einfache Ansage reichen. Also, wenn wir können ja jetzt ständig irgendwie das Fehlverhalten der Kinder analysieren, aber auf der anderen Seite haben die Kinder ja auch eine gewisse Verantwortung. Es gibt Kinder, die testen einfach Grenzen. Und manchmal weiß ein Kind eigentlich ganz genau, dass es gerade Mist macht. Wie gehen wir damit um?
Ja, das hast du so eigentlich richtig gesagt. Und genau deshalb ist mir die Differenzierung so wichtig. Also wir sollten mindestens 4 Situationen unterscheiden.
Okay.
1, das Kind weiß es nicht. Dann muss ich es erklären.
Also die Regel war dem Kind nicht bekannt zum Beispiel. Ja.
Dann hat man die Situation, das Kind kennt die Regel, kann die Handlung aber noch nicht zuverlässig ausführen. Dann muss ich aufbauen und üben.
Mhm.
3 wäre für mich, das Kind kann die Handlung grundsätzlich, aber unter bestimmten Bedingungen bricht die Regulation regelmäßig zusammen. Also dann muss ich halt die Situation und die Unterstützung noch anschauen und prüfen, dass da das stimmt.
Also das wäre, wenn jetzt zum Beispiel dieser Impuls des Kindes immer größer ist als diese
die Handlung
die Regel anzuwenden.
Als die Regulation irgendwie. Mhm. Und dann 4. wäre das Kind, kann die Handlung zuverlässig und entscheidet sich bewusst dagegen. Dann sind wir stärker dann bei Grenzen, Verantwortung und Konsequenzen.
Mhm. Okay, aber von außen würde alles erstmal gleich aussehen, richtig?
Ja, das ist der Punkt. Also ein Kind rennt, ein Kind ruft rein, ein Kind räumt nicht auf. Das sichtbare Verhalten allein sagt mir noch lange nicht ganz sicher, welcher Prozess dahinter liegt. Also Verstehen ist keine Entschuldigung für Verhalten, aber ja, ohne Verstehen wären wir möglicherweise die falsche pädagogische Reaktion.
Wie sieht dann die pädagogische Reaktion aus, wenn du feststellst, dass das Verhalten bewusst falsch gemacht wird? Also da hattest du gesagt, dann würden Konsequenzen genutzt werden.
Genau, wir hatten schon mal eine Folge, Steffen, zum Thema Konsequenzen, also Strafe und Konsequenzen. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, der darf gern reinhören. Da war ziemlich präzise definiert, was Konsequenzen tatsächlich sind und dass sie ausdrücklich ganz anders sind als Bestrafung. Das ist mir an der Stelle ganz wichtig. Aber natürlich sind dann irgendwie Konsequenzen erlaubt und auch erwünscht. Also wenn ein Verhalten gefährlich ist, stoppe ich es. Wenn Grenzen bewusst überschritten werden kann und muss ich auch reagieren. Aber wir sollen 2 Fragen auseinanderhalten. Also was passiert nach diesem Verhalten? Das ist die Ebene der Konsequenz. Und wie gelingt beim nächsten Mal das gewünschte Verhalten? Das ist die Ebene des Lernens. Und eine Konsequenz beantwortet, was nach einem Verhalten passiert. Training beantwortet, wie beim nächsten Mal ein anderes Verhalten gelingen kann. Und manchmal brauchen wir vielleicht beides.
Mhm. Wollen wir nochmal so, ich würde sagen, so ein bisschen in die Praxis reingehen und uns mal so Fälle angucken?
Das können wir gerne machen.
Also ich würde sagen, wir gucken uns mal dieses typische ständige Reinrufen an. Also ich glaube, das kennt jeder aus seinem Unterricht.
Ja, also Kind ruft ständig Antworten nein. Wir wissen, es kennt die Melderegel. Also nicht automatisch zum 20. Mal, wie lautet denn unsere Gesprächsregel? Ich untersuche den kritischen Moment. Also das Kind hat eine Idee. Und jetzt muss es den Impuls hemmen und den Gedanken behalten. Und das fällt den Kindern richtig schwer. Außerdem könnte ein Kind dem zuvorkommen und die richtige Antwort rausgeben. Das ist echt frustrierend. Wir können eine konkrete Alternative aufbauen. Also wenn mir etwas einfällt, während jemand anderes spricht, halte ich meine Gedanken fest und warte. Vielleicht braucht das Kind anfangs einen klaren nonverbalen Hinweis und das mache ich bei mir in der Klasse ganz stark. Darauf hat mich gestern bei der Einschulung meine Co-Lehrerin hingewiesen, dass ich sehr viel nonverbale arbeite. War mir schon bekannt und bewusst, aber es scheint irgendwie mehr zu sein, als es einem so klar ist in dem Alltag. Fand ich spannend. Und gelungenes Warten wird dann konkret rückgemeldet. Das ist wichtig. Die Kinder brauchen halt dieses Feedback. Und anschließend reduziere ich dann den Hinweis. Stück für Stück. Mhm. Also, und mein nonverbales Signal ist immer dasselbe. Zeigefinger links, also der linken Hand kommt zum Mund als so ein aber ohne Ton. Und die rechte Hand, der Zeigefinger der rechten Hand, geht nach oben als Zeichen, dass man sich leise melden soll. Das mache ich mittlerweile instinktiv und komme mir öfters vor wie so eine Stewardess. Aber es funktioniert, die Kinder machen das.
Mhm. Dann würde ich mal Fall Nummer 2 vorschlagen. Kurz vor Ende der Stunde, vielleicht sogar kurz vor Ende des Schulschlusses. Kinder sollen aufräumen und es bricht Chaos aus.
Ja, der Satz, den wir da öfters mal hören, ist, räumt ordentlich auf, das ist keine Routine. Mhm. Also wir brauchen wirklich ein eindeutiges Signal, eine feste Reihenfolge, wenige Handlungsschritte, anfangen gemeinsames Ausführen, kurzes Feedback, später vielleicht reicht auch ein Signal und irgendwann ist der Ablauf selbstverständlich. Ich habe es in meinen Klassen auch so, dass ich dann den Assistenten habe. Also dazu haben wir auch schon eine Folge gedreht, glaube ich. Ja. Assistenten der Woche. Und sein Job ist es auch am Ende des Tages zu prüfen, dass alles aufgeräumt wurde. Und er schickt quasi die Kinder dann raus, die fertig sind. Das heißt, da muss ich auch nicht mehr so groß intervenieren. Die Kinder machen es unter sich aus. Funktioniert ja auch gut, aber den Kindern ist klar, ab Signal A geht es ans Aufräumen und der Assistent prüft, dass ich tatsächlich aufgeräumt habe. Okay. Ich interveniere nur, wenn ich merke, es funktioniert halt nicht.
Ja. Aber das heißt, dafür muss es ja festgesetzte Regeln geben, weil der Assistent muss ja genau wissen, weiß nicht, es darf kein Stift mehr drauf sein, sag mal, der Schuber, der immer unter den Tischen ist oder diese Netze, die müssen leer sein. Tisch muss, weiß nicht, einmal abgewischt sein. Es darf keine Jacke mehr hängen. Irgendwie so, wenn ich sage, das sind die Regeln zu, das ist ein sauberer Platz. Und erst wenn das alles erfüllt ist, darf das Kind in die Pause oder nach Hause gehen.
Genau.
Also ist nochmal dann diese klare Definition. Und die Kinder können die alle abrufen.
Genau, so sieht's aus.
Okay. Dann, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. In einer anderen Folge würde ich gerne nochmal Übergang nach einer Pause, der dann eskaliert. Also die Kinder kommen aus der Pause und ja, es herrscht mal wieder Chaos.
Ja, da ist die Frage, wo beginnt das eigentliche Problem? Also beim Klingeln an der Tür, auf dem Flur, beim Betreten des Klassenraums oder beim Material holen? Vielleicht liegt das Problem nicht in der Regel. Vielleicht liegt es in den ersten 30 Sekunden des Übergangs. Also, und dann trainiere ich genau diesen Ausschnitt. Das ist viel besser als, wir müssen noch einmal über unser Verhalten nach der Pause sprechen, zum Beispiel, was viele irgendwie Kollegen dann rausbringen. Das ist, also da muss man wirklich genau analysieren, wo liegt das Problem.
Jetzt hatten wir ja diese drei Fallbeispiele. Ja, nehmen wir mal das mit dem Aufräumen. Weiß ich nicht, du hast dann wahrscheinlich so 26 Kinder in deiner Klasse im nächsten Jahr. Was machst du dann aber, wenn 24 die Sachen schon längst können? Trainierst du dann trotzdem ständig mit allen 26 die Sachen?
Nein. Also wenn wirklich nur wenige Kinder, und die hat man ja immer, die hatte ich an meiner vorletzten Schule irgendwie so. Ich hatte zwei Kinder, die noch gesondert quasi vor jeder Stunde einen kurzen Hinweis von mir gebraucht haben irgendwie, und zwar nicht im Plenum, sondern die habe ich immer zu mir reingeholt und wir haben das thematisiert und wir haben immer dieses, ich habe immer gefragt, was ist jetzt zu tun, was ist der nächste Schritt, also ich habe den Ablauf bei den Kindern genau abgefragt, dann hatte ich irgendwie, was brauchst du, damit es dir gelingt, inwieweit kann ich dir noch helfen. Das ist halt wichtig, und dass die merken auch, okay, ich werde gesehen, sie weiß und kann mir helfen im Notfall. Das ist ganz wichtig, eine Visualisierung für die Kinder nochmal irgendwie zu haben, denen es noch schwerfällt, irgendwie das zu befolgen, all diese Handlungsschritte quasi noch im Kopf zu behalten. Also man muss nicht alle 26 Kinder irgendwie nochmal damit bespaßen, wenn sie es selbstständig irgendwie beherrschen.
Hm.
Genau, also das ist der Punkt. Die Kinder wollen auch grundsätzlich immer gefallen. Also und trotzdem hat man immer wieder Fälle, wo wir feststellen müssen, okay, das Kind kann die Regeln stabil, entscheidet sich aber aktiv dagegen. Und dann muss sich unsere Reaktion verändern. Also gleiches Ziel bedeutet nicht zwingend gleiche Unterstützung. Individualisierung bedeutet hier nicht, okay, für Marie gilt dann die Regel nicht, sondern Marie bekommt vorübergehend mehr Unterstützung, um dasselbe Ziel zunehmend selbstständig zu erreichen. Aber die Regeln, die gelten für alle gleich. Und das ist an der Stelle ganz wichtig. Das ist auch zum Beispiel bei Kindern mit ADHS. Also die haben wirklich diese Selbstregulation. Es fällt denen schwer, irgendwie zu warten. Das sind Kinder, die öfters mal reinrufen. Oh, für sie gilt die Regel. Aber sie brauchen einen anderen Zugang zu dieser Regel. Aber die Regel gilt, die gilt für alle. Ich muss nur den Kindern beibringen, wie sie die Regel zuverlässig einhalten können. Da muss ich mir als Lehrkraft Gedanken machen über Routinen und Visualisierung und so weiter und so fort. Aber die Regeln.
Oder diese Strategien, ne?
Die genau, wir es geht um haben. Strategien. Die Kinder müssen diese Strategien wirklich beherrschen am Ende. Und das ist meine Aufgabe als Lehrkraft, zu unterstützen. Aber wichtig ist an der Stelle zu sagen, die Regeln, die gelten für alle.
Gut, aber bleiben wir mal jetzt bei Kindern. Du hattest ja jetzt ADHS genannt. Es gibt ja in verschiedenen oder in jeder Klasse gibt es ja Kinder mit verschiedenen Herausforderungen. Und wenn ich jetzt so ein Kind habe, gibt es da so einen Diagnoseplan, für ADHS oder zu gucken, was das Kind hat, sondern eher jetzt auf diese Regeln bezogen. Also gibt es da so einen Diagnoseplan, wo ich gucken kann, warum immer dieselbe Regel bei diesem Kind scheitert?
Na, Diagnoseplan gibt es ja nicht wirklich, aber man kann sich auf jeden Fall ein paar Sachen überlegen. Also zum Beispiel, kennt das Kind die Erwartung wirklich? Nicht nur kann er sie aufsagen, sondern wirklich kann es zeigen, was konkret erwartet wird. Und deswegen, ein Kind, was eine Tür aufmacht und reinrennt zum Beispiel. So, kann man sagen, denk an die Regel, wir gehen leise rein, bla bla, funktioniert aber am nächsten Tag definitiv nicht, das Kind rennt weiter. Kennen ja viele. Günstiger ist es, auch wenn es komisch rüberkommt, dass man schickt quasi das Kind zurück und bittet das Kind, genau das zu zeigen, irgendwie was gemeint ist. Also es geht nochmal raus, es macht nochmal leise die Tür auf und es schleicht irgendwie durch den Flur.
Also man sagt nicht, du kennst doch die Regel, jetzt macht das, hör auf zu rennen und lauf langsam, sondern man sagt, geh nochmal zum Ausgangspunkt zurück, da wo der Trigger ist und sagt, zeig mir, dass du es kannst.
Genau. Und da stellt sich auch die Frage, viele Kollegen machen das nicht, weil es kostet einfach Zeit.
Ja, und wahrscheinlich Nerven, ne?
Genau. Also aber da, wenn man wirklich irgendwie dran arbeiten möchte und Ergebnisse irgendwann erreichen möchte, dann muss man sich die Zeit nehmen. Die nächste Frage wäre vielleicht noch, ob das Kind den Auslöser erkennt. Also weiß es genau, wann die Routine beginnt? Ist das klar?
Und jetzt bei der Tür ist es wahrscheinlich schwieriger.
Beim Aufräumen zum Beispiel. Ja. Weil man hat oft das Phänomen, die Kinder fangen an aufzuräumen, obwohl die Lehrkraft vorne noch steht und was sagt. So, das heißt, erst den Kindern ist nicht klar, wann sie tatsächlich damit beginnen sollen.
Oder sie haben auf die Uhr geguckt und haben sich so einen eigenen Trigger. Die Stunde hört um 20:30 auf und 20:55 fange ich an aufzuräumen.
Ja, warum auch immer. Aber wichtig ist, es muss den Kindern klar sein, es muss einen klaren Auslöser irgendwie geben. Dann kann man sich fragen, ob die Handlung wirklich konkret genug ist. Also sowas wie sei vernünftig, arbeite ordentlich, konzentrier dich. Darüber haben wir schon mehrere Folgen gemacht. Den Kindern ist nicht klar, was es bedeutet. Also wenn du sagst, irgendwie seid ruhig, ist für mich ein anderes seid ruhig. Also mein Gefühl ist ein ganz anderes, mein Empfinden ist ganz anders. Es muss den Kindern klar sein, was tatsächlich gemeint ist und wie es gemeint ist. Dann müsste man sich fragen, ob das Kind die Handlung unter realen Bedingungen ausführen kann, zum Beispiel. Also auch nach der Pause, bei Ablenkung, mit Freunden, unter Zeitdruck. Also das ist halt wichtig. Es muss realistisch sein. Das muss man beobachten.
Also das, was wir vorhin gesagt haben, dass am Vormittag kennt das oder kann das Kind die Regel befolgen, am Nachmittag hat es Schwierigkeiten.
Dann nicht nur, das Kind kennt die Regeln, kann sie dir erläutern, aber unter Realbedingungen sind diese Regeln, also Regelwissen quasi einfach verloren gegangen. Mhm. Und da muss man genau wissen, wann. Ist es bei Ablenkung, ist es mit Freunden, ist es unter Zeitdruck? Also woran scheitern wir genau?
Mhm.
Weil, wie gesagt, ein Großteil der Kinder möchte es richtig machen. Keiner möchte mit Absicht irgendwie ermahnt werden, ständig oder ständig wie in meiner vorletzten Schule vor dem Sekretariat sitzen in den Pausen, weil es sich falsch verhalten hat. Keiner. Also das muss man an der Stelle sagen. Und dementsprechend, natürlich gibt es auch einen kleinen Teil, denen ist mittlerweile alles egal, weil sie vielleicht in der Schullaufbahn irgendwie schon so viel erlebt haben, dass denen alles egal ist.
Mhm.
Und trotzdem ist ein Großteil der Schülerschaft so, dass sie einem gefallen wollen. Das liegt in der Natur des Menschen. Und letztendlich müssen wir uns fragen, wurde dieses Verhalten, das gewünschte Verhalten tatsächlich eingeübt? Also haben wir modelliert, haben wir ausgeführt, haben wir rückgemeldet, haben wir wiederholt, haben wir Feedback gegeben und so weiter und so fort. Wenn ich diese Fragen beantworten kann, wird dann meine pädagogische Reaktion viel präziser sein und ich glaube, das führt dann zu deutlich weniger Frust im Unterricht oder in der Schule selbst.
Du hattest gerade gesagt, dass es in der Natur des Menschen liegt, wenn ich so drüber nachdenke und wenn ich so mein eigenes Leben betrachte, merke ich auch, dass manche Sachen bei mir ziemlich menschlich sind.
Ja.
Also zum Beispiel, man weiß, dass es nicht gut ist, zu spät ins Bett zu gehen, aber irgendwie bleibt man dann doch länger auf, als man eigentlich wollte und dann weiß, dass man am nächsten Tag zu wenig Schlaf hatte und müde sein wird.
Genau, wir machen ständig im Leben Sachen, wo wir wissen, okay, eigentlich ist es gar nicht so gut, aber wir machen die halt trotzdem. Also wir haben unser Regelwissen, aber manchmal entscheiden wir trotzdem dagegen. Genau, und bei den Erwachsenen würde dann niemand daraus schließen, naja, Jessica hat die Regel offenbar noch nicht verstanden. Also das Wissen ist vorhanden. Es steuert nur nicht automatisch das Verhalten. Wir überschätzen auch häufig die Wirkung von Wissen auf Verhalten. Beim fachlichen Lernen wissen wir das eigentlich. Etwas erklären können, zum Beispiel, heißt noch nicht, es anwenden zu können. Etwas einmal anwenden können, heißt lange nicht, es sicher zu beherrschen. Und etwas unter günstigen Bedingungen beherrschen, heißt auch nicht, irgendwie es unter Belastung zuverlässig abrufen zu können. Warum sollten wir beim Verhalten plötzlich dann einen anderen Lernbegriff verwenden, zum Beispiel? Also das verstehe ich auch nicht.
Ich würde mit dir gerne nochmal Marie angucken. Und zwar 4 Wochen später. Also die Pausenklingel geht, was passiert?
Ja, Marie kommt ins Schulhaus, ihre Freunde laufen vor ihr, sie kommt zur Tür und sie geht. Und ich sage nichts. Kein Marie, kein Denk an die Regel, kein was haben wir besprochen, nichts. Und genau das ist der Erfolg. Nicht, weil Marie jetzt endlich weiß, dass sie nicht rennen soll, das wusste sie wahrscheinlich auch von Anfang an, sondern weil aus Wissen eine zunehmend verfügbare Handlung geworden ist. Und das ist mein Erfolg als Lehrkraft. Also mache ich es auch. Aber da kann ich mir selbst als Lehrkraft auf die Schulter klopfen. Das mache ich tatsächlich auch. Und ich bringe den Kindern auch bei, das selber zu machen, weil oft kriegt man selten so ein Feedback, so positives Feedback. Und wenn ich merke, etwas ist mir gut gelungen, dann klopfe ich mir meistens mit der rechten Hand die linke Schulter auf und sage, das hast du gut gemacht. Meistens aber nonverbal, damit nicht alle mich für bekloppt halten. Aber das habe ich letztens bei der Lehrerkonferenz noch einmal gemacht. So, das habe ich gut gemacht. Das bringt was Positives irgendwie mit sich. Ich kann es nicht erklären. Aber wenn dieses Verhalten bei den Kindern dann beobachtet werden kann, wenn wir sehen, okay, die haben dieses Wissen wirklich in Handlung umgesetzt, dann hat man wirklich gut gearbeitet.
Okay, also das Ziel war nie, Marie reagiert zuverlässig auf Frau Deters Ansage.
Nee, definitiv nicht. Das Ziel war, Marie braucht meine Ansage irgendwann dann nicht mehr, um handeln zu können. Und vielleicht ist es genau da die gute oder die richtige Definition von erfolgreichem Classroom Management. Also nicht, dass eine Lehrkraft besonders viel kontrolliert, sondern dass Kinder zunehmend weniger Kontrolle von außen benötigen, um wirklich die richtigen Entscheidungen und Handlungen irgendwie durchzuführen.
Hm. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende der Folge und ich würde mit dir nochmal so ein kleines Fazit vielleicht ziehen wollen. Was ist so der zentrale Gedanke, den man aus dieser Folge mitnehmen sollte?
Für heute war es mir wichtig, dass die Kollegen kurz in sich gehen und drüber nachdenken. Eine Regel zu kennen ist eine Wissensleistung. Nach einer Regel zu handeln ist eine Regulationsleistung. Und deshalb reicht es nicht immer, eine Regel häufiger zu wiederholen. Wir müssen manchmal wirklich einen Schritt weitergehen, Erwartungen konkretisieren, den Auslöser definieren, Verhalten modellieren, es tatsächlich üben und wiederholen, spezifisches Feedback geben und die erfolgreiche Handlung wiederholen. Hilfen dann anschließend bewusst reduzieren und Kindern zunehmend ermöglichen, einfach ihr Verhalten selbst zu steuern. Der Weg lautet also, Steffen, kennen, erkennen, handeln, üben, rückmelden, Unterstützung reduzieren, selbst steuern. Ich glaube, das könnte man so als im Lehrerzimmer als Plakat. Das ist der Weg sozusagen.
Und wenn die Regeln dann trotzdem nicht eingehalten wird, dann müssen wir genauer unterscheiden.
Genau. Weiß das Kind es nicht? Kann es die Handlung noch nicht zuverlässig? Oder kann es sie unter manchen Bedingungen noch nicht zuverlässig? Oder kann es und entscheidet sich bewusst dagegen?
Und was wir festgestellt haben, diese vier Situationen sehen dann gleich aus.
Genau, und deswegen ist es wichtig, kurz mal innezuhalten und genau zu unterscheiden. Durch Beobachtung.
Dann ist, du kennst doch die Regel eigentlich gar nicht die entscheidende Frage.
Nee, also die bessere Frage lautet dann, was braucht es noch, damit aus diesem Wissen selbstständiges Handeln wird? Eine Regel an der Wand verändert ja noch kein Verhalten. Also erst wenn aus Wissen Handlung wird, ist die Regel im Schulalltag dann angekommen. Und das ist das Ziel.
Gut, ich würde sagen, haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Ich wünsche mir allerdings, dass alle Kollegen, die heute die Folge gehört haben, vielleicht morgen in die Schule gehen. Und zwar in dem Bewusstsein, dass das Ziel von Regeln tatsächlich nicht ist, dass Kinder immer besser auf uns Lehrkräfte quasi hören, sondern dass das Ziel ist es, dass sie uns für diese Steuerung dann immer weniger brauchen. Das ist das Ziel.
Also dass die wir Selbstständigkeit der Kinder fördern.
Genau, das ist die, also immer wieder sage ich den Satz nochmal von Montessori, ich helfe dir, es selbst zu tun. Wir wollen irgendwie die Kinder dazu bringen, wirklich sich selbst steuern zu können. Das geht nur über Übung und Vormachen, sodass wir uns wirklich verzichtbar machen können. Also mein Wohlbefinden im Klassenraum ist immer so, und das sind die Momente, wo du irgendwie von mir hörst, quasi die Kinder arbeiten automatisch irgendwie. Man ist zwar da als Unterstützung, aber die wissen, wo es lang geht und die brauchen einen nicht. Und da weiß man, man hat was Gutes gemacht. Und das sollte einem bewusst sein. Beim nächsten Regelverstoß nochmal die vier Fragen durchgehen und gucken, wo steht denn das Kind denn tatsächlich? Nee, denn tatsächlich am Ende ist es nie böse Absicht, also der Bruchteil von Kindern, die sich wirklich gegen das Einhalten von Regeln, ist eigentlich geringfügig.
Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich bedanke mich ebenso. Wir hören uns wieder nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast und folgt uns auf Instagram.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen und teilt uns mit euren Kollegen und Kolleginnen.